Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Miosga und Thorsten Schröder.
Ihnen allen einen guten Abend und willkommen zu den Tagesthemen zu später Stunde.
Schönen guten Abend.
Frankreich kommt nicht zur Ruhe. Seit 5 Nächten in Folge ziehen Menschen durch die Straßen in den Vororten der großen Städte, zünden Mülltonnen und Autos an, plündern Geschäfte. Nicht nur in Paris, sondern auch in Marseille und Lyon, in Toulouse, Straßburg und Lille. Nachdem ein Polizist den 17-jährigen Nael bei einer Verkehrskontrolle erschossen hatte, und zwar, wie es das zufällig gedrehte Video von der Tat nahelegt, nicht in Notwehr, entlädt sich die Wut vor allem junger Menschen in den Banlieues in Gewalt. Und dem Präsidenten blieb heute nichts anderes übrig, als seinen ab morgen geplanten Staatsbesuch in Deutschland abzusagen. Sabine Rau.
Nichts mehr übrig, alles zerstört. Ich bin schockiert, ich verstehe das nicht. Isabels Immobilienagentur ist vollkommen verwüstet. Die Gewaltexzesse der Nacht sind wie ein Sturm über Nanterre hereingebrochen. Es ist traurig, was mit Nael passiert ist, aber warum machen die so etwas mit uns? Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, ich bin so furchtbar müde. Fayez ist ebenfalls aus Nanterre. Für ihn hat die Wut, die sich hier bahnbricht, nicht nur etwas mit dem Tod des 17-jährigen Nael zu tun. Nael, das war nur der Auslöser, die Explosion, der Funke, der alles entzündet hat. Tatsächlich gibt es eine riesensoziale Wut, weil die Jungen hier nichts zu arbeiten haben. Wir sind nicht wirklich überrascht von diesem ganzen Hass. Bestandsaufnahme aus der Pariser Vorstadt Nanterre, 4 Tage nach dem tödlichen Polizeischuss auf den 17-jährigen Nael. Am Nachmittag ist er hier bestattet worden, weit ab von allen Kameras. So geht es seit 4 Nächten. Sie sind jung, wütend und gewalttätig, manche erst 13 oder 14 Jahre alt. Sie organisieren sich über soziale Netzwerke und ihre Zerstörungswut kennt keine Grenzen. Der Justizminister will die Eltern jetzt zur Verantwortung ziehen. Wir verlangen, dass sie ihre elterliche Autorität ausüben. Wenn nicht, drohen 2 Jahre Gefängnis oder 30.000 Euro Geldstrafe. Ob das Eindruck macht? Eher zweifelhaft. Kylian Mbappé, der Kapitän der Nationalmannschaft und auch ein Kind der Banlieue der Vorstadt, hat eine andere Botschaft. Wir verstehen eure Gefühle, aber Gewalt ist keine Lösung, schreibt er auf Twitter. Der Innenminister zeigt sich im Kreis seiner Polizisten. Auch er setzt eher auf Durchgreifen. Dafür ist die französische Polizei bekannt. Deeskalation gehört eher nicht zu ihren bevorzugten Strategien. Auch das schürt die Aggression und den Hass zwischen Jugendlichen und Staatsgewalt immer wieder aufs Neue.
Auch unabhängig von Vorfällen muss die Polizei präventiv in der Lage, mit diesen Jugendlichen zu sprechen, in ihren Vororten zu gehen und mit denen Dialoge führen. Glaube ich, Frankreich braucht eine ganz andere Integrationspolitik.
Doch heute Nacht dominiert vor allem eines, die Angst vor neuen Unruhen.
Und hier schalten wir zu Sabine Rau nach Paris. Sabine, wie sieht es jetzt in diesen Minuten in Frankreich aus?
Ja, hier liegt eine gewisse Spannung in der Luft, muss ich sagen. Wir sind auf den Champs-Élysées. Noch ist es ruhig. Es sind viele Flaneure, viele Touristen um diese Zeit noch unterwegs, soweit normal. Aber auch viele junge Leute. Wir sind schon angesprochen worden, was wir hier machen, von welchem Fernsehsender wir sind. Deutsches Fernsehen ist okay. Aber Polizei hat sich hier seit circa einer Stunde formiert und man merkt, dass immer mehr Menschen hierhin auf die Champs-Élysées stürmen. Und wir wissen aus den sozialen Netzwerken, dass dazu aufgerufen worden ist, hier heute Abend das große Finale zu veranstalten. Polizei fährt jetzt hier gerade auf Motorrädern an uns vorbei. Hinter mir ist der Charles de Gaulle Étoile, der große bekannte Platz mit dem Triumphbogen. Das ist ein möglicher Anziehungspunkt, weil dort landen die Metros und die RERs aus den Vorstädten. Und wir haben den Eindruck, dass man sich darauf einstellt, dass heute Abend auch hier in Paris noch zu Zwischenfällen, um nicht zu sagen Ausschreitungen, kommen könnte. Und das wäre eine neue Qualität. Denn bislang haben sich diese Unruhen und diese Krawalle tatsächlich auf die Vorstädte konzentriert. Aber wie gesagt, in den sozialen Netzwerken laufen heute auch die Aufrufe, sich hier im Herzen von Paris auf den Champs-Élysées zu versammeln.
Und in so einer Lage ist es nicht überraschend, dass Präsident Macron seinen Deutschlandbesuch abgesagt hat. Wie versucht er nun, die Kontrolle zurückzugewinnen?
Naja, dieser Besuch in Deutschland hat ihm schon am Herzen gelegen. Er wollte da eine große Europarede halten und das angekratzte deutsch-französische Freundschaftsverhältnis wieder ein bisschen beleben. Aber die Zeiten sind nicht so und Die Politik wirkt hier im Augenblick etwas hilflos. Die Minister sind unterwegs, rufen zur Ruhe auf. Ob Sperrstunden, nächtliche und das Bestrafen und Androhen von Geldstrafen an die Eltern hier wirklich hilfreich sind, das wage ich zu bezweifeln. Fakt ist, keiner der bisherigen Präsidenten, auch nicht Emmanuel Macron, hat ein vernünftiges, ein schlüssiges, funktionsfähiges Konzept für die Banlieues, für die Vorstädte vorlegen können, um die sozialen Spannungen, und um die geht es ja hier vor allen Dingen. Das hat der junge Mann in dem Film ja auch gesagt. Der Tod dieses 17-Jährigen war ein Auslöser, aber dahinter tut sich eine große Kluft zwischen Vorstädten und Paris, zwischen unteren Schichten, zwischen Zuwandererfamilien, zwischen sozial Benachteiligten, Menschen, die das Gefühl haben, sie werden nicht wahrgenommen, sie sind abgehängt, und der Politik hier im Zentrum von Paris auf. Und das ist eines der großen und ungelösten politischen Probleme dieser französischen Republik.
Danke für die Eindrücke aus Paris, live Sabine Rau. Vielen Dank. Ja, und Sabine hatte schon angedeutet, es ist nicht das erste Mal, dass sich Randalierer mit den Polizisten Straßenschlachten liefern. Ganz besonders schlimm war es im Herbst 2005, nachdem sich zwei Jugendliche auf der Flucht vor der Polizei in einem Transformatorenhäuschen versteckt hatten und durch Stromschläge ums Leben kamen. Und dann goss der damalige Innenminister und spätere Präsident Nicolas Sarkozy auch noch Öl ins Feuer, als er sagte, man müsse das Gesindel wegkärchern. Viele andere Politiker und Sozialarbeiterinnen waren so erschrocken, dass sie ein Versprechen abgaben, wie diese Aktivistin in Clichy, jenem Pariser Vorort, in dem die Proteste 2005 begannen.
Wir müssen den Jugendlichen eine Zukunft bieten. Das Leben eines jeden hier sollte sich verbessern. Wir wollen eine neue, eine andere Stadt bauen. Was jetzt passiert, muss jedem eine Lektion sein.
Tja, ganz offenbar hat Frankreich diese Lektion nicht gelernt. Über die Gründe habe ich vor der Sendung mit Jakob Ross sprechen können. Der Frankreich-Experte arbeitet für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Wir haben ihn am Abend in Paris erreicht. Hallo, guten Abend, Herr Ross.
Guten Abend, Frau Miosga, hallo.
Wir haben es gesehen, von 2005 bis heute gibt es immer wieder Straßenkämpfe, vor allem in den Vorstädten in Frankreich. Und man weiß ja, dass genau in diesen Banlieues viele Menschen ohne Perspektive leben. Hat sich denn da wirklich gar nichts getan?
Man hat jedenfalls den Eindruck, und dieser Eindruck wird eben auch bedauert, jetzt wieder von vielen Bewohnern dieser Vorstädte, nicht nur in Paris, sondern eigentlich in allen großen französischen Städten gibt es die. In den vergangenen Jahren gab es wiederholt solche Situationen, seit 2005 eben. Das, was sich im Unterschied zu heute eben verändert hat, ist, dass heute die Proteste, aber auch die Ausschreitungen eben sich über soziale Medien koordinieren, dass dort ein großer Austausch stattfindet unter Jugendlichen, zum Beispiel über Snapchat, wo sich dann verabredet wird, sich an gewissen Plätzen zu treffen. Das ist mit Sicherheit ein großer Unterschied, aber im Kern und was die Probleme angeht, hat sich nicht viel verändert, nein.
Und die Polizei scheint sehr hart vorzugehen, statt zu deeskalieren. Wie groß ist das Problem der Polizeigewalt in Frankreich?
Auch das wird seit Jahren eben beredet. Es wird seit Jahren versucht, damit umzugehen, von Seiten des Gesetzgebers, auch von Seiten der Polizeigewerkschaften. 2005 war das ein Thema, zuletzt war es 2018 und 2019 ein Thema während der Gelbwesten-Proteste, wo es wirklich sehr gewalttätige Zusammenstöße gab. Die französische Polizei ist eine der wenigen Polizeien oder vielleicht die einzige, glaube ich, in Europa, die gewisse Waffen einsetzt, zum Beispiel Gummigeschosse verschießt in Demonstrantenmengen, auch sehr oft und vielleicht exzessiv Tränengas einsetzt. Aber eben, und das gehört dazu gesagt, auf der anderen Seite gibt es auch viel Gewalt, die auch in Frankreich vielleicht eine andere Qualität hat, als das in Deutschland teilweise der Fall ist. Die Polizisten sehen sich dem Bewurf mit Geschossen gegenüber, mit kiloschweren Kugeln, solchen Pétanque-Kugeln, Molotow-Cocktails. Und teilweise sind eben auch Waffen im Spiel, Schusswaffen, auch Hieb- und Stichwaffen, Messer in den Banlieues. Es gibt Videos jetzt von den Ausschreitungen, wo Menschen zu sehen sind, die mit automatischen Gewehren hantieren, damit in die Luft schießen. Und auch da muss man vielleicht nochmal unterstreichen, auch aus deutscher Perspektive gibt es eben in Frankreich eine andere Sensibilität für, denn wir erinnern uns 2015 an die Terroranschläge, wo auch im Zentrum von Paris eben Terroristen mit automatischen Waffen für kriegsähnliche Zustände gesorgt haben. Und all das haben die Polizisten im Hinterkopf. Und das sorgt eben dafür, dass auch diese Ausschreitungen jetzt wieder extrem gewalttätig sind.
Welche Rolle spielt das Polizeigesetz, das sogenannte, das es seit 2017 gibt und das einen lockereren Einsatz, sage ich mal salopp, von Schusswaffen erlaubt?
Ja, diese Diskussion beginnt jetzt gerade. Sie ist auch schon in die französische Nationalversammlung zu den Gesetzgebern hineingetragen worden sozusagen. Dieses Gesetz, wie Sie sagen, wurde 2017 erlassen, noch unter der Vorgängerregierung Macrons, unter Präsident Hollande, und hat eben den Gebrauch von Schusswaffen in solchen Situationen wie in der jetzt dieser 17-Jährige getötet wurde, gelockert. So ist jedenfalls die Sichtweise vieler Kritiker, hat dafür gesorgt, dass sich diese Tötungen, Unfälle oder eben Tötungen, das muss jetzt ein Gericht entscheiden, dass die sich gehäuft haben. Und jetzt wird darüber diskutiert, wie man schnell dieses Gesetz wieder ändern kann, um eben solche Fälle in Zukunft hoffentlich zu vermeiden.
Nun gibt ja sogar Präsident Macron sehr klar zu verstehen, dass es erstens inakzeptabel sei, dass der Polizist auf Nail geschossen hat in diesem jüngsten Fall und dass auch dieses Gesetz so nicht bleiben kann. Aber das scheint die Menschen im Moment nicht zu beruhigen. Wie könnte es gelingen, die Lage zu befrieden?
Ja, es wird offensichtlich, dass die Regierung, dass Statements des Innenministers nicht durchdringen, die gerade von den sehr jungen Protestlern oder Randalierern eben nicht gehört werden. Und so geht die Regierung, glaube ich, neue Wege. Jetzt auch in den vergangenen zwei Tagen hat sich das vermehrt gezeigt. Es gab ein Statement der französischen Männerfußballnationalmannschaft, das dazu aufruft, eben ruhig zu bleiben, in der Nacht zu Hause zu bleiben und eben nicht diesen Protesten gewalttätig Ausdruck zu verleihen. Auch viele Rapper, französische Rapper, haben sich zu Wort gemeldet, die vielleicht einen anderen Einfluss haben tatsächlich auf diese Jugendlichen und die auch dazu aufrufen, eben nicht Autos anzuzünden, Gebäude anzuzünden, zu plündern und damit am Ende denjenigen, vor allem denjenigen zu schaden, die in diesen Vorstädten leben, die ohnehin schon wenig haben, die ohnehin Schwierigkeiten haben, ins Zentrum zu kommen, um zu arbeiten, die auf ihre Autos angewiesen sind und die jetzt am meisten unter dieser Randale und diesen Zerstörungen leiden.
Die Einschätzung des Frankreich-Experten Jakob Ross. Herr Ross, danke für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Auch hier gehen sie in Massen auf die Straße. Auch hier sind die Menschen unzufrieden mit der Politik. Hier in Israel sorgen sich die Leute um nichts Geringeres als um die Zukunft ihrer Demokratie. Es geht um die von Premierminister Benjamin Netanyahu geplante Justizreform, die nun schon seit einem halben Jahr das Land spaltet. Netanyahu will die Befugnisse der Justiz und des obersten Gerichts einschränken, um Parlament und Ministerpräsident zu stärken. Und obwohl Netanyahu zwischendurch sogar schon an einigen Stellen ein Einlenken signalisiert hat, trauen sie ihm nicht und demonstrieren auch heute, den 26. Samstag in Folge, zu Zehntausenden. Sophie von der Tann.
Unter Sushas Balkon in Jerusalem Proteste gegen die umstrittene Justizreform von Netanyahus ultrarechter Koalition. Der 22-jährige Tora-Student beobachtet sie. Er ist für die Pläne der Regierung. Ich bin überzeugt, dass die Entscheidung über Gesetze bei der Mehrheit im Parlament liegen sollte und nicht beim obersten Gericht, das nicht gewählt wurde. Schluss mit der Diktatur des obersten Gerichts steht auf Sushas Plakat. Damit zieht er durch die Reihen der Demonstranten. Die befürchten allerdings, dass die geplante Entmachtung des obersten Gerichts die Gewaltenteilung schwächt.
Sicher gab es immer Diskussionen über verschiedene Sachen in der Politik. Nur die Gefahr heutzutage in Israel ist, dass wir vor einer Situation stehen, in der die Demokratie als solche in Gefahr ist.
Rückblick. Im Januar hatte Netanyahus Justizminister angekündigt, das Rechtssystem umzubauen. Mehr Macht für die Regierung, weniger Kontrolle durch das oberste Gericht. Seitdem jeden Samstag Massenproteste. Der Druck auf Netanyahu wuchs. Vom Militär, Unternehmen und aus den eigenen Reihen. Im März pausierte er die Reformen. Diese Woche kündigte Netanyahu nun an, einen besonders umstrittenen Teil der Reformen fallen zu lassen. Die Regierung soll nun Entscheidungen des obersten Gerichts doch nicht mit einfacher Mehrheit überstimmen können. Rechtsexperte Amichai Cohen sieht darin nur ein Ablenkungsmanöver. Der wahre Plan der Regierung mit dieser Justizreform war es, die Gerichte zu schwächen, etwa indem man die Ernennung von Richtern ändert und die Macht des obersten Gerichts schwächt, um Gesetze zu kippen. Und genau das passiert jetzt. Bis Ende Juli will Netanyahus Koalition ein Gesetz verabschieden, das die Möglichkeiten des obersten Gerichts einschränkt, Regierungsentscheidungen als unangemessen zu erklären. Die Befürchtung der Kritiker, die Regierung könnte entscheidende Posten willkürlich besetzen. Dan Ashpel in Jerusalem will deshalb weiter demonstrieren.
In der Knesset gehen die Sachen vor sich, sodass wir uns nicht erlauben können, in Ruhe zu sitzen, Tee trinken und abwarten. Geht nicht.
Nach Medienberichten waren es in Tel Aviv am Abend mehr als 120.000 Demonstranten. Die umstrittene Justizreform hat im vergangenen halben Jahr zu den größten Protesten in der Geschichte Israels geführt.
Nach Deutschland. Bislang läuft es so. Rund 1 Milliarde Rezepte werden in Deutschland pro Jahr bearbeitet, und zwar von Hand. Die Ärztin stellt sie aus und der Patient läuft dann damit zur Apotheke. Nun soll die rosa Zettelwirtschaft ein Ende haben. Ab heute können Menschen in Deutschland ihr Rezept in der Apotheke ganz papierlos einlösen. Ab kommendem Jahr sollen alle Arztpraxen in Deutschland solch ein E-Rezept ausstellen können, so will es zumindest der Gesundheitsminister. Und die Frage ist, wird das klappen? Susanne Stahleck.
Krankenversichertenkarte rein ins Terminal und schon taucht das Rezept im System der Apotheke auf. Der Arzt hat es vorher auf einem Server hinterlegt. So soll das ab heute funktionieren, auch in der Apotheke von Florian Kirsch in Köln.
Alle wichtigen Informationen zum Patienten, der Arztpraxis und den verordneten Arzneimitteln liegen uns dann vor. Das ist sehr übersichtlich.
Das E-Rezept kann Papier und Zeit sparen, weil man es nicht beim Arzt abholen muss. Es kann nicht verloren gehen und ist fälschungssicher. Seit fast einem Jahr schon rechnet Apotheker Florian Kirsch E-Rezepte ab. Bislang war das per App möglich, doch kaum jemand hatte sich hier angemeldet. Stattdessen kamen die Kundinnen und Kunden mit einem QR-Code, den die Arztpraxis ihnen ausgedruckt hatte. Semi-digital war das.
Wenn wir normalerweise mehrere tausend Papierrezepte im Monat abrechnen, ist dann im Moment im Schnitt 2,4 E-Rezepte im Monat. Kann noch nicht so ganz dagegenhalten.
Trägt das neue E-Rezept via Gesundheitskarte zu mehr Akzeptanz bei den Patientinnen und Patienten bei? Ja, glaubt Dr. Prosper Rodewig, der in seiner Praxis in Dortmund gemeinsam mit Kollegen viele hundert Patienten betreut.
Wir haben sehr viele ältere Patienten, meine 96-jährige Dame, die ihr Zuckermedikament haben möchte. Die wird erstmal völlig fassungslos vor mir stehen, wenn ich ihr irgendwas von dem E-Rezept erzähle. Also gerade für diese älteren und betagten Patienten ist diese Lösung mit der Krankenversichertenkarte die einzige für mich denkbare.
Aber dafür braucht man eine Gesundheitskarte mit Chip. Doch hier hatten einige Krankenkassen zuletzt Schwierigkeiten bei der Herausgabe, weil diese Chips nicht lieferbar waren. Und so hinkt Deutschland womöglich weiter hinterher bei der Digitalisierung im Gesundheitsbereich. Während Länder wie Schweden fast 100% aller Rezepte digital ausstellen und schon lange über eine digitale Gesundheitsakte verfügen.
Wir müssen die Menschen mitnehmen. Die Menschen müssen kapieren, wo der Vorteil liegt. Anders haben sie ja keine Bereitschaft. Sie müssen kapieren, dass Digitalisierung letztendlich gesund macht. Das ist der Punkt. Und dazu gehört Kommunikation. Wenn man so etwas macht, muss auch ein Budget bereitgestellt werden zur Erklärung, zur Information. Das ist aus meiner Sicht bisher versäumt worden.
Diese Arbeit werden nun auch die Ärzte leisten müssen. Bis zum 1. Januar haben sie Zeit, ihre Praxen auf E-Rezept umzurüsten. Doch auch darüber hinaus wird es die Papiervariante wohl noch weiter geben.
Weitere Nachrichten mit Thorsten.
Und die beginnen mit Nachrichten für alle gut 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Sie bekommen von heute an mehr Geld. Im Westen liegt das Plus bei 4,39%, im Osten sind es 5,86% mehr. Erstmals seit der Wiedervereinigung kommt es nun auch zur Angleichung des Rentenwertes. Dadurch ist ein sogenannter Entgeltpunkt einheitlich 37,60 Euro wert. Die Zahl dieser im Arbeitsleben gesammelten Punkte bestimmt die spätere Höhe der Rente. Bundesumweltministerin Lemke hat sich dafür ausgesprochen, dass sogenannte Problemwölfe vermehrt abgeschossen werden. Sie sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, die Möglichkeit müsse verstärkt genutzt werden für Wölfe, die sich Menschen zu sehr näherten oder die gelernt hätten, höhere Zäune zu überwinden. Solche Abschüsse seien wichtig, um die Akzeptanz zum Schutz des Tieres aufrechtzuerhalten. Der Wolf ist EU-weit eine streng geschützte Art. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA hat erfolgreich das Weltraumteleskop Euclid ins All geschossen. Am Nachmittag hob es an Bord einer Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX in Florida in den USA ab. Euclid soll etwa 1,5 Millionen Kilometer weit ins All fliegen. Die ESA will unter anderem erforschen, wie sich das Universum in den vergangenen 10 Milliarden Jahren entwickelt hat.
Die Unruhen in den französischen Vorstädten, sie trüben die Vorfreude auf das größte und berühmteste Radrennen der Welt, die Tour de France. Auch wenn die heute, wie schon oft, gar nicht in Frankreich startete, sondern in diesem Jahr im spanischen Baskenland, wo die Leute schier Radsport verrückt sind. Über 180 Kilometer führte die erste Etappe von Bilbao nach Bilbao. Und am Ende standen zwei Sportler auf den ersten Plätzen, die kaum auseinanderzuhalten waren. Thomas Brame.
Bilbao im Radsportfieber und zwei Profis dabei im Blickpunkt. Tadej Pogacar aus Slowenien und der Däne Jonas Vingegaard, die Favoriten auf den Gesamtsieg. Sie führen das Fahrerfeld aus 27 Nationen an, das um 12.30 Uhr auf die Reise Richtung Paris geht, was für absolute Begeisterung im Baskenland sorgt. Wir mussten immer in die Pyrenäen fahren, um die Radfahrer zu sehen. Jetzt erleben wir sie bei uns zu Hause. Es ist das erste Mal, dass ich die Tour de France im Baskenland erleben darf. Es ist eine sehr emotionale Angelegenheit. In Bilbao sind alle Radsport verrückt. Hunderttausende Zuschauer heute an der Strecke. Während Tourdirektor Christian Prudhomme gedanklich schon bei den Etappen der Tour in Frankreich ist und bei der Frage, wie sich dort die gewaltsamen Ausschreitungen entwickeln. Wir stehen im Austausch mit dem Innenministerium und verfolgen die Situation sehr genau. Genau mit der Freigabe des Rennens gibt es erste Ausreißversuche. Der zweite hat zunächst Erfolg. Eine Fünfergruppe setzt sich ab und wird erst nach 130 Kilometern wieder eingeholt. An der vorletzten Bergwertung sprintet der Augsburger Georg Zimmermann mit um die Bonuspunkte. Er wird Zweiter hinter dem Amerikaner Nelson Paulus. Die letzte Bergwertung wird zum ersten Test zwischen den Anwärtern auf den Gesamtsieg. Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard distanzieren hier ihre Mitkonkurrenten. Den Tagessieg machen zwei Brüder aus Großbritannien unter sich aus. Adam Yates besiegt seinen Zwillingsbruder Simon. Dritter wird Tadej Pogacar. Er sichert sich damit 4 Sekunden Zeitbonus gegenüber Jonas Vingegaard, der Neunter wird. Riesig die Freude im UAE-Team Emirates. Zumal Adam Yates das erste gelbe Trikot des Spitzenreiters morgen auf der Etappe nach San Sebastian tragen darf.
Bleibt noch der Blick aufs Sonntagswetter, Claudia.
Karin, es wird morgen, ja, der Sonntag seinem Namen alle Ehre machen. Es wird mehr Sonne geben, nicht mehr so viele Schauer wie heute. Aber es wird auch richtig stürmisch, denn wir haben es mit einer spannenden Wetterlage zu tun. Ein richtig kräftiges Tief liegt über Skandinavien, 987 Hektopascal. Und andererseits gibt es große Unterschiede, was den Druck angeht, also Druckunterschiede. Denn ein Hoch westlich von uns hat 1030 Hektopascal. Deswegen sieht man hier auch die enge Drängung der Isobaren, also der liniengleichen Luftdrucks. Und das steht dafür, dass es morgen windig, an der Küste sogar stürmisch werden kann. Das heißt, so Richtung Nord- und Ostseeküste sind, vor allem auch im Norden Schleswig-Holsteins, 80 bis 100 Kilometer pro Stunde möglich. Das heißt Sturmböen zum Teil und vereinzelt sogar schwere Sturmböen. Der gesamte Norden bekommt stürmische Böen und auch Sturmböen ab. Im Süden merkt man nicht viel davon. In der Nacht im Süden noch letzte Schauer, die dann weiter nach Südosten abziehen, auch in Sachsen. Morgen dann im Laufe des Tages häufig Sonnenschein. Gegen Nachmittag schon wieder neue Schauer, zum einen über der Mitte und auch Richtung Ostsee. Und mit diesen Schauern lebt dann auch an der Ostsee der Wind so richtig heftig auf. Die Temperaturen liegen morgen früh bei 13 bis 17 Grad. Am Nachmittag geht es im Norden rauf auf Werte von meist 18 bis 22 Grad. Von Berlin-Brandenburg runter bis in den Südwesten sind es 24 bis 27 Grad. Montag dann einzelne Schauer, vor allem nach Norden hin, am Alpenrand auch dichte Wolkenfelder. Montag Richtung Norden und im Süden häufiger mal Schauer und Temperaturen steigen wieder ein bisschen an.
Danke für die Aussichten, Claudia Kleinert. Und hier im Ersten geht es jetzt kurz nach Mitternacht weiter mit dem Wort zum Sonntag, das sich heute Gedanken darüber macht, ob es ein Leben ohne Streit geben kann.
Na, das glaube ich ja eher nicht.
Ich auch nicht, aber am besten wir hören gleich mal zu. Bis
unbedingt.
Morgen. Schönen Sonntag.
Tschüss.
Jetzt müssten wir uns eigentlich streiten. Muss vielleicht auch gar nicht sein.